Back to the Zukunft. Wie sieht die Arbeitswelt 2030 aus? Tim Verhoeven von Indeed und Gero Hesse von Embrace begrüßen dich in der zukünftigen Parallelwelt von Recruiting und Retention. Herzlich willkommen zur ersten Staffel. Gestern war heute noch morgen.
Hallihallo und herzlich willkommen zu Back to the Zukunft. Ein neues Format, wo Tim, der mir gegenüber sitzt,
hallo,
und ich über verschiedene Themen sprechen rund um das große Feld von HR und Recruiting. Wir haben uns vorgenommen, in diesem Jahr 2025 12 Folgen aufzunehmen zu unterschiedlichen Schwerpunkten. Und die erste Staffel, die hat den Titel Gestern war heute noch morgen. Das heißt, wir gucken so ein bisschen in die Vergangenheit, in die Gegenwart und in die Zukunft. Die Staffel beschäftigt sich mit der rasanten Technologieentwicklung rund um Arbeit, Recruiting und Retention. So hätte ich das jetzt formuliert. Wie siehst du das, Tim?
Du hast es wunderbar auf den Punkt gebracht und ich glaube, spannendes Thema, und lass uns gerne starten.
Super. Wir haben uns vorgenommen, jetzt für die allererste Folge mal entsprechend unseres Alters, was besonders für mich gilt, nicht ganz so für Tim, einfach mal zurückzuschauen, in der Vergangenheit rumzukramen. Erzähl doch mal, Tim, wie bist du eigentlich bei diesem ganzen Themenfeld gelandet? Wie ging das los?
Bei mir fing es irgendwann im Studium an. Ich habe im Studium angefangen, Direct Search zu machen, also für eine Personalberatung zu arbeiten. Und das war tatsächlich so Anfang der 2000er oder Mitte der 2000er. Und da war bei mir schon so der erste Kontaktpunkt mit den ganzen Themen. Damals lief aber vieles echt noch anders. Also wenn ich überlege heute, 20 Jahre knapp später, da ist schon eine Menge passiert, würde ich sagen. Und dann diverse Konzernstationen von Vodafone über Bearing Point und mittlerweile seit 5 Jahren bei Indeed.
Ja, super. Ich bin einen Tacken älter als du. Dementsprechend geht meine berufliche Story etwas weiter vorne los, aber auch nicht viele Jahre vorher. Ich bin Ende der 90er mit dem Studium fertig geworden und habe dann die typischen ersten 2,5 Beraterjahre so absolviert. Heute bei Accenture, damals war das noch Anderson Consulting, und bin dann 2000 zu Bertelsmann gegangen, habe dann fast 11 Jahre lang eine HR-Rolle gehabt im Vorstandsstab, Personal. Rund um Employer Branding, Personalmarketing, Recruiting, und seit 2011 baue ich Embrace auf. So, und in der Zeit, in diesen 25 Jahren, die wir jetzt grob betrachten, machen wir einfach mal, ne?
Ja,
passt ganz gut.
Das passt sehr gut.
2025, wir sitzen im Januar jetzt zusammen. Die letzten 25 Jahre ist ja doch eine ganze Menge passiert. Ne? Man kann das vielleicht so ein bisschen an den Wirtschaftskrisen festmachen. Ne? Da hattest du schon.
Absolut, absolut. So, die erste, das fing ja eigentlich dieses Zeitfenster an mit der Dotcom-Bubble. Die habe ich aber ehrlich gesagt nur so ein bisschen peripherer mitbekommen, weil ich war wahrscheinlich noch Ende der Schulzeit, Anfang des Studiums, war ja um die 2000er-Welle.
Genau.
Und das war so die erste richtige Krise oder Wirtschaftskrise, um genau zu sein, die ich in der Zeit mitbekommen habe. Wie hast du die mitbekommen, Gero?
Ja, ich habe die sehr intensiv hier miterlebt. Ich war zu dem Zeitpunkt schon bei Bertelsmann.
Mhm.
Und wir haben damals schon für die ganzen dezentralen Bertelsmann-Units angefangen, Dinge zentral zu erledigen. Das machen viele Konzerne heute, aber wir haben damals 2000 angefangen, mit den großen Jobboards Konzernrahmenverträge zu schließen. Das war eine meiner Ideen und dementsprechend auch Aufgaben. Und ich fand das damals cool, weil wir als Stabsabteilung selber Geld verdienen konnten. Das passte gar nicht so ins System rein. Irgendwann hat hier mal der Controlling-Chef mir gesagt, Herr Hesse, Ihre Kostenstelle, die entspricht überhaupt nicht dem Plan. Da sind zu viele Erlöse drauf. Ich sage so, ja, ist doch super. Sagt er, ja, aber Sie sind doch eine Stabsabteilung, da ist das gar nicht vorgesehen. Das war damals so der Dialog. Kurz und gut, wir haben also Geld verdient, und natürlich 2002, als dann die Blase da so geplatzt ist, das haben wir ganz übel erlebt, weil wir natürlich hier an den Bertelsmann-Unternehmen dran hingen, die durchaus stark betroffen waren damals. Also da war meine Kostenstelle auf einmal, sah die gar nicht mehr so gut aus, weil ich ja immer Erlöse hatte, war ich mit dem auf Kosten achten nicht ganz so sorgfältig unterwegs. Und da gab es mal ein Jahr, wo ich mich echt rechtfertigen musste, weil auf einmal die Erlöse fehlten. Mein Kostenverhalten sich aber nicht grundlegend geändert hatte.
Ich kann es mir lebendig vorstellen. Und das war die erste von zwei Bubbles, die geplatzt sind in der Zeit. Genau. Ne? Die zweite war so 2007, 2008. Die habe ich dann deutlich intensiver mitbekommen.
Ich fand die auch deutlich heftiger, ehrlich gesagt.
Das war so die Finanz- oder Bankenkrise, wie man sie genannt hat. Ich habe gerade angefangen bei Vodafone 2008. Und dann im Laufe dieser Zeit gingen dann Banken, Pleiten, Rettungsschirme und diese ganze Diskussion. Das war schon für mich heftig, weil ich habe es mitbekommen, erstmal wie Firmen wirklich geschlossen haben, Leute rausgeschmissen haben, was dann im Recruiting den Vorteil hatte, man konnte wirklich von manchen Firmen sehr, sehr schnell sehr viele gute MitarbeiterInnen abwerben. Aber eben auch, wir haben es selber getroffen. Wir haben Investitionen gehabt und ich kann mich noch damals daran erinnern, wir hatten ein eigenes Innovationsthema, für das wir Menschen abgeworben haben von anderen großen Konzernen. Und wir mussten manchen davon in der Probezeit, beziehungsweise bevor sie angefangen haben bei uns, noch kündigen, weil die Mittel nicht mehr da waren.
Das ist natürlich ganz bitter, ne?
Das ist richtig
bitter. Sorry, du hast gerade bei deinem Arbeitgeber gekündigt, aber bei uns kannst du auch nicht anfangen.
Ja, das war etwas, das hat mich auch echt erstmal in so eine kleine Sinnkrise mit reingebracht. Aber wenn man mal auf die Gesamtentwicklung schaut, ich habe jetzt auch so die Arbeitslosenquote mal über die letzten 20, 25 Jahre mit angeschaut. Seitdem ging es eigentlich dann erstmal sehr, sehr lange sehr, sehr gut in Deutschland. Die Arbeitslosenquote, die lag damals so um die 2005, 2006 noch bei, jetzt haltet euch fest, mehr als 12%. Und das war eine ganze Zeit so, dass sie immer in diesem Wasser zwischen 10% und 12% immer wieder hin und her ging. Und jetzt sind wir ja so um die 6% und diskutieren schon, wie schwierig es gerade wieder wird. Also da ist noch eine Menge Luft nach oben. Aber ich glaube, parallel,
wenn man. Die wollen wir aber nicht ausschöpfen.
Die wollen wir nicht ausschöpfen, das stimmt. Wenn man sich die Zeit auch anschaut, dann ist, finde ich, eine Parallele, und die haben wir im Vorfeld, als wir uns vorbereitet haben, auch gemeinsam erkannt, dass in der Zeit, als die Arbeitslosenquote oder seitdem die Arbeitslosenquote parallel immer wieder weiter runterging, Recruiting an Wert gewonnen hat, was ja auch total Sinn ergibt.
Absolut. Das ist so, und ich finde, ganz frappierend konnte man das eigentlich in den Jahren seit 2021 beobachten. Also ich schaue mir einmal im Jahr immer diese typischen Studien an, die so rauskommen. Ihr von Indeed macht da tolle Arbeit. Wenn ich mir auch immer anschaue, ist zum Beispiel Hays Fachkräfteindex, weil ja, das so eine Langzeitstudie ist. Ne? Die machen das auch schon seit etlichen Jahren, ich glaube seit 15, 16 Jahren. Und das ist immer interessant zu sehen, welche Themen da relevant sind. Und ich gucke mir dann auch die verschiedenen Fachkräfteindizes an, die es so gibt. Und wenn man sich dann die Entwicklung von Berufsgruppen anschaut, dann muss man ganz klar sagen, in den Jahren 18, 19, 20, 21 ist die Bedeutung der Berufsgruppe Recruiter total gestiegen. Was natürlich genau mit dem zu tun hat, was du gerade sagst. Also Arbeitslosenquoten runter, Nachfrage steigt. Bis am Ende ist es die Power des Arbeitsmarktes, die entweder das eine oder das andere auslöst. Und die am meisten nachgefragte Berufsgruppe im Jahr 2021 war tatsächlich HR und innerhalb von HR Recruiting. Ja. Jetzt 2025, klar, die aktuellen Studien sind noch nicht rausgekommen, aber die letzten, die ich kenne, die sahen natürlich ganz anders aus. Ne? Recruiting ist wieder runtergerauscht, entsprechend des Arbeitsmarktes. Mittelfristig allerdings ist ja davon auszugehen, dass da auch eine Erholung stattfinden wird. Das ist also ganz spannend, wenn man Arbeitsmarkt und Berufsbild sich anschaut über einen längeren Zeitraum.
Absolut. Also da ist auf jeden Fall ein Zusammenhang erkennbar. Man sieht es ja auch jetzt noch mal ganz kurz, dass viele Unternehmen leider Gottes angefangen haben, auch wieder an Personalbereichen zu sparen, Vorstandsressorts zu schließen, Personen da hin und her zu bringen. Das ist, glaube ich, kurzfristig jetzt wahrscheinlich wieder eine normale Entwicklung, aber die Demografie wird dafür sorgen, dass das Thema auch wieder Fahrt aufnehmen wird.
Ja, aber ich wollte eben noch eine Sache sagen, da komme ich jetzt auch gerade wieder drauf. Das, was 2008, 2009 passiert ist mit der letzten Krise, das war durchaus anders als das, was jetzt gerade passiert, weil wir damals Full Stop erlebt haben. Da ist von heute auf morgen nichts mehr ausgeschrieben worden. Das haben wir hier als interner Dienstleister im Konzern ganz, ganz bitter erlebt, weil wirklich innerhalb von einer Woche nichts mehr ging. Also der Markt war tot. Wir haben kein Geld mehr verdient. Es war richtig schlimm und das hat über ein Jahr so angehalten. Ganz bitter. Bin ich Bertelsmann dankbar, dass oft hier die Geschäftsorientierung doch eher eine nachhaltige, mittel- bis langfristige ist. weil wir das als, als Org wahrscheinlich sonst gar nicht überlebt hätten. Das ist diesmal anders. Die Krise, die wir jetzt erleben, seit Ausbruch des Ukraine-Krieges in Q1, 22, glaube ich, war das. Oder 21? Nee, ich meine 22. Das ist eher so schleichend. Und das ist in Teilen auch mit Ausschlägen versehen in eine andere Richtung. Das ist sehr branchenabhängig, sehr unternehmensabhängig. Also es geht immer noch was im Markt. Man kann immer noch auch als Dienstleister in diesem Markt ganz gut Geld verdienen. Nur man muss genau schauen, wo. Das ist der große Unterschied, finde ich zumindest.
Das ist ja auch ein klein bisschen Werbung schon für die zweite Folge, würde ich sagen, weil da schauen wir uns natürlich auch nochmal ein bisschen mehr die Zukunft an.
Genau.
Und da ist das sicherlich eine ganz, ganz entscheidende These, würde ich sagen. Jetzt haben wir den Arbeitsmarkt, glaube ich, schon mal ganz gut angeguckt. Ja. Lass uns mal ein bisschen auf das Thema Recruiting und vielleicht auch Technologie in diesem Kontext
gucken. Absolut.
Ja. Willst du starten?
Kann ich gerne machen. Bin ja der Ältere, hab's ja dann zu der Zeit schon aktiv im Berufsleben quasi miterlebt, aber man kann eigentlich sagen, so um 2000 herum und die Zeit davor, die war eigentlich durch wenig Veränderungen in technologischer Hinsicht bei der Personalarbeit geprägt. Es gab eigentlich zwei, drei große Instanzen, wenn es um Recruiting ging, die Süddeutsche, die FAZ, die Sonntagszeitungen, die da rauskamen, die damals ja ohne Scheiß 200 Seiten dick waren oder dicker, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Und ein Großteil davon waren eben Stellenanzeigen. Und technologisch ist da nicht viel passiert, weil die Leute haben sich per Brief, per Papier beworben mit all den Resultaten, die das nach sich zieht. Ne? Bei großen Konzernen, dass Bewerbungen verschwinden und keiner weiß, wo die Bewerbung gelandet ist, etc. pp. Und wenn man dann im Zeitraffer da einmal durchgeht, dann glaube ich, kann man sagen, die erste große Veränderung waren dann die ersten Karriere-Webseiten. Ich glaube, du hast recherchiert. Wann ist die erste rausgekommen?
Die erste, die ich zumindest hier in Deutschland finden konnte, aus dem Jahr 1996.
Ja, das ist wirklich früh. Ich hätte gesagt, dass so 99, 2000, 2001. Das waren die großen Jahre, wo alle Unternehmen anfingen zu sagen, oh, wir brauchen eine Karriere-Webseite. Und wenn man das dann macht, dann stellt man relativ schnell fest, ist ja nicht nur damit getan, dass ich da die Jobs poste, sondern dann fange ich an, irgendwann über Medienbrüche nachzudenken. Ja. Wie bewirbt man sich dann eigentlich? Also sieht man die Stelle nur online und bewirbt sich trotzdem wie vorher per Papier? Und das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Das war damals in der HR-Szene ein riesen Glaubenskampf, ob PersonalerInnen akzeptieren eine digitale Bewerbung. Damals war also durchaus, glaube ich, die Mainstream-Meinung eher, nein, natürlich nicht. Denn eine digitale Bewerbung zeigt ja nicht, welches Papier genutzt wird, wie sorgfältig die Mappe zusammengestellt ist. Etc. pp. Da erinnere ich mich wirklich an lebhafte Diskussionen auf irgendwelchen Personalveranstaltungen. Wir wissen jetzt alle, was gesiegt hat, ne? Also der digitale Weg natürlich. So, und ich würde sagen, das war schon mal eine sehr grundlegende Veränderung. Und dann.
Ich habe so eine ganz lustige Erinnerung noch. Ich muss die gerade loswerden. Die platzte, und zwar diese Erinnerung von Posteingangsstempeln auf Bewerbung. Ja, da kennst du auch noch.
Ja,
ne?
Natürlich.
Klar. Wo man richtig mit Datum an dem Tag kam das da rein. Kam das ist gerade so eine Erinnerung, die bei mir wieder ins Gedächtnis reingekommen ist. Ach, lustig.
Ja, also völlig irre. Da könnte man eine eigene Folge draus machen. Aber was dann ja relativ schnell passiert ist, und ich glaube, das kann man wahrscheinlich echt so sagen, da war Deutschland ausnahmsweise mal digitaler Vorreiter. Also wenn ich das richtig im Kopf habe, OpenBC, was ja dann kurz darauf Xing wurde, ist 2003 an den Start gegangen. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich bin 2004 Mitglied da geworden, relativ früh also. Und ich glaube, das war vor LinkedIn und in deinem Fall darf man sogar das natürlich jetzt auch nochmal betonen, auch vor Indeed, ne?
Wenn es 2003 war, dann auf jeden Fall, denn Indeed ist November 2004 gegründet worden und LinkedIn war meines Erachtens auch 2004. Man denkt ja häufig, dass OpenBC oder Xing so ein bisschen der Klon ist, wie es ja immer mal wieder Versuche gab, aber tatsächlich bin auch relativ sicher, weil ich mal recherchiert habe, dass es kurz vorher, nicht viel vorher, aber kurz vorher gegründet wurde.
Ja.
Und wenn man überlegt, dass zumindest bei LinkedIn und Indeed einfach zwei sehr moderne, immer noch sehr, sehr große und sehr relevante Player, die in der Zeit gegründet worden sind und die am Grundmodell nichts geändert haben. Ne? OpenBC wurde dann wieder zu Xing und hin und her, da ist es vielleicht noch ein bisschen anders, aber das ist schon spannend, dass die alle noch aus dieser Zeit kommen.
Ja, absolut. Also die Jobboards, wie gesagt, die gab es ja schon einen Tacken vorher. Mhm. Und wie ging es dann weiter? Ich würde sagen, der nächste richtig große Einschnitt, das war das ganze Thema Social Media Recruiting. Und ich finde das manchmal lustig, das ist ja heute auch immer noch Thema, gibt ja ganze Praxishandbücher darüber, wo ich auch ein riesen Fan von bin, ne? Aber das Thema ist halt eigentlich uralt. Und ich kann das relativ klar sagen. Wir bei Bertelsmann waren eins der ersten Unternehmen in Deutschland, was massiv auf Social Media Recruiting gesetzt hat. Da hatte ich natürlich damals einen Vorteil, weil Bertelsmann ein, zu großen Teil ja auch heute noch, aber weniger als damals, ein Medienkonzern war. Damals halt nahezu zu 100%. Und da musste ich hier nicht so viele Leute überreden. Ne? Brauchen wir eine Facebook-Seite? Und ich hatte noch einen weiteren Vorteil. Ich hatte damals ein Team in New York, ein kleines. Da gab es eine Person, die ist mir wirklich auf den Nerv gegangen. Er hat immer gesagt, wir brauchen eine Facebook-Seite, wir müssen auf Twitter sein. Und ich habe das anfangs für Spielerei gehalten, dann relativ schnell aber gemerkt, nee, wenn man das ernst nimmt, ja, dann wird sich wahrscheinlich ganz, ganz viel dadurch verändern. Lustige Anekdote, das muss so 2007, 2008 gewesen sein. Ich war dann damals mal in diesen Personalleiterkreisen, muss man sich so vorstellen. Bertelsmann hatte damals in Deutschland so etwa 40 Entities. Die hatten alle einen Personalleiter, eine Personalleiterin. Die haben sich einmal im Monat getroffen. Und in diesen Runden war ich dann aus dem Stab zugegen und habe denen verklickern wollen, ihr müsst eine Social-Media-Instanz haben. Ihr braucht eine Facebook-Karriere-Seite. Und irgendwann nahm ich da der größte von diesen PersonalerInnen mit dem größten Verantwortungsraum beiseite und so väterlich. Sag so, Gero, ganz ehrlich, deine Leidenschaft, die weiß ich ja zu schätzen, aber glaubst du wirklich, dass darin eine Zukunft liegt? Also ehrlich gesagt, belächeln wir dich alle so ein bisschen. Ne? Fand ich einerseits ganz nett, dass er mir das gesagt hat, andererseits wissen wir auch, wie die Geschichte weitergegangen ist. Social Media Recruiting spielt halt durchaus eine Rolle.
Ich muss auf jeden Fall schmunzeln, als du mir das auch schon ein bisschen in der Vorbereitung erzählt hast. Und ja, ich glaube, dass es immer ist, wenn Veränderungen anstehen, wird es immer ein paar Menschen geben, die sagen, yeah, super, und ein paar Menschen werden ja sagen,
ja, ist normal.
Nein. Aus der Retrospektive kann man natürlich leicht sagen, was hat sich durchgesetzt.
Exakt, also ich will auch gar nicht als Oberschlaumeier herumkommen, weil es gibt genügend Beispiele, exakt, wo es nicht so gekommen
ist. Absolut, ne? Absolut. Und dann nehme ich vielleicht mal ein Beispiel von mir, wo wir auch total überzeugt waren, totaler Innovator zu sein. 2008 habe ich ja bei Vodafone gestartet und ich glaube, in meinem zweiten Jahr oder so muss es gewesen sein, haben wir als zu dem Zeitpunkt erstes Unternehmen in Deutschland einen kompletten Bewerbungsprozess ohne Lebenslauf ermöglicht und zwar über das Xing-Profil.
Super innovativ zu dem Zeitpunkt.
Absolut, absolut. Also die Leute konnten uns einen Link zu ihrem Xing-Profil als Alternative zu einer vollwertigen Bewerbungsunterlage schicken. Und wir haben uns natürlich auf die Schultern geklopft, wie mutig wir sind. Und es hat intern auch echt lang gedauert, um das durchzusetzen. Und wir waren so begeistert davon. Das Problem war nur, die Zielgruppe hat es nicht wirklich angenommen. Ungefähr so 3% der NutzerInnen haben es am Ende des Tages nur gemacht. Dann haben wir mit denen natürlich gesprochen, woran es liegt, warum denn nicht, weil wir waren ja so mega begeistert von uns selbst in dem Moment. Und der Grund war ganz einfach und naheliegend, die Leute hatten Angst, dass sie benachteiligt werden würden, wenn sie nur den Link zum Xing-Profil geschickt hätten.
Was ein Klassiker ist, auch heutzutage, ne? Die angenommene soziale Erwünschtheit des Bewerbungskanals. Weiß jeder, der sich so ein bisschen mit Recruiting Analytics beschäftigt. Ich meine, das ist ja wirklich das kleine Einmaleins, ne? Aber was sind die Bewerbungsquellen? Lustigerweise steht die Karriere-Webseite immer relativ weit oben und alle wissen, es gibt auch noch andere Quellen, die werden halt nur nicht genannt.
Absolut, absolut. Und das war für mich eben auch so ein Augenöffner zu sehen, okay, manchmal ist man vielleicht auch ein bisschen früh dran mit seiner Idee. Und deswegen ist die Idee trotzdem nicht verkehrt, nur vielleicht in dem Moment nicht erfolgreich. Und das muss man, glaube ich, auch immer wieder abwägen. Und da gibt's ja immer wieder Beispiele, auch wenn wir auf die Technologien in der Vergangenheit schauen, die vielleicht auch nicht gut laufen und trotzdem der richtige Weg waren. Weil heutzutage ist es ja eigentlich gang und gäbe zu sagen, es muss immer weniger formelle Anforderungen geben. Fing an mit dem Anschreiben, dann vielleicht die Zeugnisse, muss der Lebenslauf noch mitgeschickt werden. Das sind die Diskussionen, die in den letzten Jahren immer mehr hochkamen. Ich weiß nicht, wie deine Wahrnehmung da auch ist, aber
genau
die meisten Unternehmen mittlerweile auch durchgesetzt haben.
Naja, auch da wieder, ne, am Ende ist es die Power des Marktes. Also wirklich, das kann man so einfach beschreiben. Warum setzt sich das durch? Das setzt sich ja nicht durch, weil auf einmal alle einen Gesinnungswandel erleben, sondern weil der Mainstream erlebt, es wird verdammt schwierig, Bewerbungen zu generieren, wenn wir nach wie vor komplexe Verfahren anwenden. Und auch da wieder, ich spreche mich jetzt nicht pauschal gegen komplexe Verfahren aus. Das kann total Sinn machen, das zu tun. Aber wohin geht der Mainstream? Der geht immer dahin, wo der Markt gerade ist. Und wenn der Markt halt einfach ist für die Unternehmen, wenn es einfach ist, Leute zu gewinnen, dann kann man mehr Anforderungen stellen, als wenn es sehr, sehr schwierig ist, Leute zu gewinnen. Aber lass uns noch einmal kurz auf diesen Zeitstrahl gucken. Mhm. Also wenn man dann Social Media so ein bisschen betrachtet hat, für mich die nächste große Veränderung, die ich da zumindest sehe, war 2007 das iPhone.
Ja.
Das, ich werde das ja nie vergessen, die damals das miterlebt haben, diese Präsentation, wo Steve Jobs da stand, das Ding hochgehoben hat und gesagt hat, mit diesem Gerät werden wir demnächst durch New York gehen, hat er damals so erzählt, werde ich nie vergessen. Und wir haben da eine Karte drauf und wenn wir abends Hunger haben und eine Pizza essen wollen, können wir eingeben, Pizza-Restaurant, wir sehen vielleicht sogar, wie es bewertet ist und das iPhone führt uns auch dahin und vielleicht kann man damit auch irgendwann bezahlen. 2007, große Vision. Interessant ist natürlich, wie lange das dann auch wieder dauert, bis sowas Realität wird. Ne?
Ja, total. Und bis es dann irgendwann
normal ist.
Ne? Auch im HR-Bereich ankommt.
Ja,
ne? Das ist ja auch nochmal so ein Thema.
Ja,
die Realität genau. Auf dem Business ist ja noch was anderes. Auch wenn es 2007, auch wenn es Ende des Jahres war in Deutschland, irgendwie das iPhone gab, hieß ja nicht, dass sofort Anfang 2008 Recruiting mobile ready war.
Also was würdest du denn sagen? Wie lange hat das gedauert, bis das wirklich in der Masse so angekommen ist?
Ich würde sagen 5 bis 10 Jahre.
Ja.
Und das ist durchaus auch ein roter Faden, der sich durch andere Sachen durchzieht. Ich habe mir noch mal was Zweites angeschaut. Ich meine, ich beschäftige mich immer gern mit Zahlen, Daten, Fakten und habe mir mal so Google Analytics angeschaut. Google Analytics hatte den richtigen Durchbruch im Business 2012-13, als ein großes Update kam, der Tech Manager kam und Google Analytics sehr einfach wurde und zugänglich wurde. Und ehrlich gesagt, zuerst 5 bis 10 Jahre später ist es mehr oder weniger bei den meisten Unternehmen angekommen. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen was immer wieder der Fall sein wird, dass gewisse Technologien im Business oder im Marketing, im Performance-Marketing, im E-Commerce sich etabliert haben und dann erst Recruiting auf den Zug aufspringen, in der Masse zumindest. Und das dauert dann einfach eine gewisse Zeit. Ob es immer so lang dauert, da kann man mal diskutieren, ist vielleicht auch was wir in der nächsten Folge machen werden, aber es ist zumindest ein roter Faden, den ich bei unseren Vorbereitungen erkannt habe.
Das passt auch ganz gut zum nächsten großen Thema, ne? Wenn man jetzt sagen würde, okay, Mobile war eine große Revolution nochmal, war es ja wirklich, ne? Also Karriere-Websites auf einmal responsiv darzustellen, Stellenbeschreibungen, Bewerbungen übers iPhone, übrigens, by the way, selbe Diskussion wie vorher, ne? Bewerbung ist übers iPhone, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ja, über einen PC natürlich schon, aber nein, wir brauchen keine Bewerbungsmöglichkeit über ein mobiles Endgerät. Auch wie das ausgegangen ist, ist auch klar. Ne? Natürlich ist das heute so, was technologisch möglich ist, setzt sich oft dann mit einem großen Zeitverzug auch durch. Interessant ist jetzt gerade der ganz große Hype der letzten Jahre, ich würde mal sagen so ab Mitte 23 war und ist ja immer noch KI. Und auch da muss man sagen, viele Unternehmen arbeiten ja schon viel länger mit KI-Tools. Jetzt aus unserem eigenen Kontext heraus, Mich und Zucker hat Ende 2017 die KI-Abteilung gegründet, die auch heute noch am Start sind, die Leute. Lange bevor das irgendwie so Mainstream-Thema wurde. Und ich interviewe ja viele Unternehmen, Startups, Technologieanbieter. Also da waren Mich und Zucker auch nicht die einzigen, die das gemacht haben.
Ja, absolut. Ich meine, unsere gesamte Suche basiert auf maschinellem Lernen.
Ja.
Also das ist halt unsere Grund-DNA und uns gibt es halt schon seit 2004. Ja. Dementsprechend sind die Themen auch für uns wirklich nicht neu, aber natürlich ist, ich glaube, was da wiederum einer der Punkte ist, ChatGPT war ja der Auslöser dafür, dass plötzlich dieser AI-Hype nach oben gebracht hat. Warum? Weil es zugänglich ist.
Exakt, das ist der Punkt. Du hast es eben gesagt, wenn es intuitiv bedienbar ist, wenn es relativ einfach ist, wenn Hänschen und Fränzchen versteht, was man da macht, beziehe ich mich eindeutig selbst mit ein. Gerade bei der KI-Thematik, das ist bei mir auch erst durch ChatGPT gekommen, weil ich auf einmal was damit verbinden konnte. Das war vorher für mich immer so ein abstraktes Thema, bestenfalls noch aus Science-Fiction-Filmen. Aber für die eigene Anwendung fand ich auch reichlich abstrakt. Also wenn es dann einfach bedienbar wird, dann wird es langsam zum Mainstream.
Ne? Absolut. Und ich glaube, daran sind auch andere Dinge, die vorher gekommen sind, weil es gab ja schon vorher so eine kleine Welle auch mit IBM Watson und wenn so die ganzen
Sachen. Ja, genau.
Sachen, Ich habe damals sehr, sehr früh, dass ich das mal testhalber nutzen durfte auch. Das muss wohl 2016 oder so gewesen sein, also auch schon fast 10 Jahre wieder her. Das Ding war mega. Das war wirklich gut, aber es war halt total schwierig, das Ganze zu implementieren. Da wurde dann gesagt, ja, das muss erstmal so ein Jahr lang lernen auf den Daten vom Unternehmen. Das ist nicht was anderes als ein zugängliches ChatGPT oder ähnliche Tools, die natürlich jetzt dazu geführt haben, dass ganz, ganz viele damit arbeiten.
Absolut. Ja, also vielleicht ist es das sogar schon für die erste Folge, wo wir uns ja so einen kleinen Rückblick vorgenommen haben. Fehlt dir noch irgendwas?
Nee, ich glaube, wir haben die wichtigsten Punkte, die wir uns vorgenommen haben, erstmal drin gehabt. Wir sind 2020 gestartet. Wir sind jetzt mit dem AI-Thema, glaube ich, einen ganz guten Abschluss gefunden, der vielleicht auch der perfekte Übergang für die nächste Folge ist.
Absolut. Nächste Folge dreht sich dann um die Fragestellung, wo führt eigentlich diese Entwicklungsgeschwindigkeit hin? Oder anders formuliert, wir haben jetzt 2025, wie stellen wir uns denn eigentlich Recruiting 2050 vor? Da freue ich mich schon drauf, ein bisschen mit dir rumzuspinnen.
Absolut. Und deswegen heißt's Back in the Zukunft.
Absolut. Bis dann. Tschüss.